Die Ausschnitte aus dem Hörspiel Ender's Game – Das große Spiel von Austin Scott Card wurden uns freundlicherweise von Audible zur Verfügung gestellt.
Ender. Niemand hatte bisher solche Testergebnisse wie du.
Also haben sie eigentlich gar nicht gelogen.
Wenn du das Programm beendest, bekommst du ein Offizierspatent. Niemand, der auch nur annähernd dein Niveau erreicht hat, wurde jemals im ersten Jahr von der Schule geworfen.
Sind meine Testergebnisse der Grund, wieso sie mich schon so früh nehmen wollen?
Hohe Punktzahlen sind kein Grund, dich früher aufzunehmen. Du wirst kleiner sein als die anderen Kinder. Sie werden dich nicht so leicht als Anführer akzeptieren.
Sie wollen, dass ich früher anfange, weil es irgendeine Frist gibt und sie glauben, ich könnte wichtig sein.
Wir hatten gehofft, dass die Menschheit rechtzeitig zu unserer nächsten Konfrontation mit den Krabblern auf Leben und Tod jemanden wie dich hervorbringt.
Hi, ich bin Axel.
Hallo, hier ist Mirko. Willkommen bei Sigma 2 Foxtrot. Heute haben wir einen speziellen Gast bei uns, und zwar Balthasar von Weimann, Tausendsasser, Multitalent, Hörspielregisseur. Balthasar, danke, dass du da bist. Und stell dich doch bitte mal kurz selbst vor.
Ja, ich bin Balthasar von Weimann. Ich arbeite als Skriptdoktor und Dramaturg beim Film und bin einer der beiden Produzenten von Interplanar. Wir produzieren die Hörspielserien Mark Brandis und Mark Brandis Raumkadett und seit kurzem auch die Serie Heliosphere 2265. Und der Grund, weswegen ich heute zu Gast in diesem Podcast sein darf, ist meine Regiearbeit für Ender's Game.
Ja, Ender's Game ist ein ganz berühmter Roman von Orson Scott Card. Im letzten Jahr als Film erschienen. Und das Hörspiel existiert ja nun schon was länger. Das war eins der aufwendigsten Hörspiele, die ich je gehört habe, mag ich so sagen. Balthasar, wie bist du eigentlich jetzt zum Hörspiel selbst gekommen?
Oh, Hörspiel ist als Hobby schon ganz, ganz früh in meinem Leben aufgetaucht. Mit dem Monokassettenrekorder, den mein Vater mal nach Hause brachte und er mir dann zeigte, da gibt es so Leerkassetten und da kann man was aufnehmen, da kann man seine Sprache hören. Also meine ersten Erzählungen, ich selbst so vor dem Kassettenrekorder, ich erzähle was und höre mir das dann nachher wieder an. Da muss ich so 4 gewesen sein. Und das hat sich dann deutlich entwickelt in der Zwischenzeit und insbesondere durch einen Schub so im Alter von 15, 16, als ich entdeckte, dass mein Cousin Joachim auch ganz begeisterungsfähig ist und mit Tonbandmaschinen, Kassettenrekordern und der Idee, dort Geschichten selbst aufzunehmen, genauso eingefangen werden kann wie ich. Und dann haben wir mehrere Ferien miteinander verbracht und haben uns immer Geschichten ausgedacht und Geräuscheschallplatten benutzt und Filmtonkassetten benutzt, um an die Soundeffekte ranzukommen. Und dabei einfach immer sehr viel Spaß gehabt. Und daraus hat sich dann nach vielen Jahren, in denen wir dann auch noch weiter, so alle 3 Jahre mal so ein Hobbyhörspiel gemacht haben, der Gedanke entwickelt, doch vielleicht wenigstens einmal im Leben ein richtiges professionelles Hörspiel zu machen mit professionellen Sprechern und selbstgeschriebener Musik. Das war dann Joachims Plan, weil der halt eben ein Multi-Instrumentalist ist. Und da vielleicht auch mal drüber nachzudenken, das Ganze auf CD rauszubringen. Und so entstand der Gedanke für Mark Brandis. Und dann haben wir uns um die Rechte bemüht und das Hörspiel produziert. Und als wir es fertig produziert hatten, bekamen wir plötzlich einen Verlag und jemand hat angefangen, unsere Hörspiele rauszubringen. So kam es zu diesem Zweig meiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, wir haben gesehen, auf deiner Website dramaticus.de hast du eine Liste all deiner vielfältigen Aktivitäten versammelt. Mirko hat auch eben schon erwähnt, dass du ein paar Tausendsasser bist. Was da noch ganz interessant war, dort ist zu lesen, dass du Mythological Roundtable Chapter Berlin leitest, der Joseph Campbell Foundation. Das klingt interessant, aber was genau hat es damit auf sich?
Die erste Antwort, die ich dazu geben kann, wer ist denn Joseph Campbell? Denn dieser Name, der da auftaucht, ist ja ganz entscheidend dabei. Joseph Campbell ist bzw. war einer der führenden Mythologen in den USA, 1987 gestorben. Auf den geht der Begriff der sogenannten Heldenreise oder des Monomythos zurück. Berühmt geworden ist er in den USA, als George Lucas gesagt hat, dass er ohne Joseph Campbells Unterstützung den Krieg der Sterne wohl nie so hätte schreiben können, wie er es getan hat. Und ich bin auf seine Arbeit gestoßen während meiner Universitätsausbildung zum Filmproduzenten und hatte dort die Gelegenheit, unter einem Dramaturgieprofessor zu arbeiten und zu lernen, einem russischen Regisseur, der unter anderem auch Campbell gelesen hatte. Und ich hatte diese Idee, alle Geschichten auf dieser Erde folgen eigentlich einem Grundmuster, hatte ich viel abgewinnen können und fing an, Der Heros in tausend Gestalten zu lesen. Das ist das erste Buch von Campbell gewesen, in der er halt eben genau diese Theorie auf die verschiedenen Mythologien weltweit zurückführt und sie mit ganz interessanten Fragen verbindet, die etwas mit den Fragen des Menschen nach der Existenz, nach dem Sinn des Lebens und so zu tun haben. Und der in diesem Buch erklärt, weswegen Menschen so begeistert davon sind, einen bestimmten Typ von Geschichte immer und immer wieder zu hören. Das wird von Hollywood-Drehbuchautoren gerne benutzt als Grundmuster für erfolgreiche Drehbücher und Filme. Aber damit hört es nicht auf. Die Arbeit von Joseph Campbell ging halt eben in ganz ja, diverse Richtungen, sowohl ins Anthropologische wie halt eben in Geschichtenforschung. Was ist Mystik? Was sind Mythologien? Wie sind sie miteinander verknüpft? Und weswegen findet man so ähnliche Elemente in allen Kulturen und Religionen der Welt? Und das fand ich so faszinierend, als ich anfing, mir ein Buch nach dem anderen zu kaufen und zu lesen, dass ich gesagt habe, das wird mein Lebenshobby. Das habe ich so vor 10 Jahren etwa beschlossen und habe es seitdem nicht bereut. Und tausche mich mit einem Kreis von interessierten Leuten aus, einmal im Monat hier in Berlin, treffen wir uns. Wir suchen uns ein Thema, das uns gerade interessiert. Das kann in jede Richtung gehen. Es muss nur irgendetwas mit Mythologien zu tun haben. Vor kurzem haben wir über die Mythologie von Apple gesprochen. Ja, das sind also manchmal auch sehr, sehr weltliche Themen. Und ich genieße es sehr, mit diesen Bekannten und Freunden engagierte Diskussionsabende zu haben zu dem Thema, was Mythologie in unserem Leben bedeuten kann.
Oh, das ist echt interessant.
Ist es
Also
auch.
das erinnert mich, ja, das erinnert mich an Peter Tepe hier an der Uni Düsseldorf und seine Mythologiekonstruktion habe ich vor über 12 Jahren im Studium auch mal gehabt. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Ziemlich, das klingt also super interessant. Du hattest deinen Cousin Joachim schon erwähnt. Ihr beide, ihr seid interplanar. Erzähl uns doch, ja, wie ist es dazu gekommen? Du hast ja schon anfangs erzählt, dass ihr beide dasselbe Hobby geteilt habt. Interplanar als, ja, als Hörspielproduzent. Was genau macht ihr? Und da kannst du auch gerne noch was über Ma die Mark Brandis Hörspiele erzählen. Dies interessiert mich persönlich. Ich habe angefangen, das einmal reinzuhören und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du uns dazu erzählen kannst.
Gut, also wenn ihr oder die Hörer oder alle zusammen gerne etwas über Mark Brandis wissen wollt, wer das eigentlich ist und was das für ein Typ Geschichte ist, dann kann ich es nur ganz kurz anreißen und ansonsten sagen, markbrandis.de, wunderbare Informationsquelle. Mark Brandis ist die Erfindung von Nikolai von Michalewski, einem inzwischen verstorbenen Autor, der in den 70er und 80er Jahren eine sehr erfolgreiche Buchreihe dieses Namens geschrieben hat und die ich auch als Jugendlicher gelesen und sehr genossen habe. Es ist eine Geschichte, die etwa 100 Jahre in der Zukunft spielt, die Abenteuer eines Testpiloten für die Venus-Erde-Gesellschaft für Astronautik, der beim Testen neuer Raumschiffe viele Abenteuer erlebt, die über reine Abenteuergeschichten eigentlich immer hinausgehen. Es gibt immer ethische, moralische Fragen dahinter, die nicht nach dem Schema Schwarz und Weiß ganz einfach beantwortet werden, sondern immer eine große Komplexität gehabt haben. Und schon als so 11-, 12-Jähriger habe ich diese Bücher lesend gespürt, dass dieser Herr Autor mehr will als einfach nur eine spannende Geschichte erzählen, aber auch nicht langweilig, moralinsauer, irgendwelche vorgefassten Lektionen dem jungen Leser dort beibringen möchte. Und diese Idee, diese Geschichten, die es zu dem Zeitpunkt, als wir mit den Hörspielen anfingen, etwa, naja, 20 Jahre lang schon nicht mehr im Druck gab, fanden wir beide für interessant genug, zumal wir auch beide eine Faszination eben für das Genre Science Fiction teilen, zu versuchen, die in Hörspielform umzusetzen. Und nachdem wir dann die Rechte bekommen hatten, nach längeren Verhandlungen mit der Witwe des Autors, hatten wir eine sehr gute Grundlage, das mal zu versuchen und es in unsere, ja, Gegenwart hineinzuholen, dieses Werk, diese Abenteuer.
Ja, da stand wahrscheinlich auch so ein bisschen die Idee hinter, den Autor und die Figur vor dem Vergessen zu retten. So hört sich das an, oder?
Ein bisschen schon. Ich hatte mir natürlich schon überlegt, angesichts der ersten Absagen, die bei uns eintrafen, die immer den Tenor hatten, ja, erstens mal, wir kennen sie nicht und zweitens mal, was ist das für eine Buchreihe? Also Zeug, das 20 Jahre nicht mehr im Druck ist, das kann ja wohl nichts mehr taugen. Haben wir dann schon überlegt, na, laufen wir da nicht irgendwie im toten Pferd hinterher? Ich erinnere mich halt daran, dass die Mark-Brandis-Bücher damals recht teuer waren. Also sie zu kaufen war für jemanden mit knappem Taschengeld nicht ganz so einfach. Das Buch kostete so, ja, so 14 bis 16 Mark 80. Und das war dann schon eine stolze Summe. Und deswegen war, ja, der Ort, wo ich dann immer hinlief, die örtliche Stadtbibliothek. Und die waren eigentlich immer ausgeliehen. Mark Brandes Bücher waren immer ausgeliehen. Man musste sich immer auf Wartelisten eintragen. Und ich habe im Internet etwas gesucht und festgestellt, ja, es gibt auch weiterhin Mark Brandes-Fans irgendwo, die die Bücher haben. Und alle sagen das Gleiche. Wir haben immer gesagt, wir sind in die Bücherei gelaufen und dann hatten wir mal Glück, wenn mal wieder ein Band vorrätig war. Und zu versuchen, die alle in Reihenfolge zu lesen, ach, vergiss es, das wäre gar nicht gegangen, sondern man nahm halt den, der gerade da war und war glücklich, dass man ein Brandesband hatte. Das heißt für mich, da gab es eine große Nachfrage. Da gibt es also offensichtlich zumindest die Leser von damals in größerer Zahl, die sich daran noch erinnern. Und wenn die Bücher per se schon mal ein Publikumserfolg waren, sodass der Autor da seine 31 Bücher auch schreiben konnte, dann multipliziert durch die Ortsbibliotheken, muss da wohl ein Publikum draußen sein. Und der Gedanke, zu versuchen, dieses Publikum zu erreichen und vielleicht dem einen oder anderen die Freude daran zu geben, zu sagen, ui, ich hätte ja nie gedacht, dass es da noch mal was gibt. Ah, jetzt kann man sich das anhören. Das war für uns faszinierend und diese Vermutung oder dieser Plan ist anscheinend aufgegangen.
Sein Buch umzusetzen, als Hörspiel zu bearbeiten, ja, das ist ja schon eine ziemliche Aufgabe. Du schreibst selbst Skripte und ja, wie ist diese Arbeit? Also das Umsetzen der Romanvorlage und dergleichen. Erzähl uns da mal was drüber, wie du daran gehst.
Gut, bei den Mark-Brandes-Geschichten ist es so, dass die natürlich als Romane geschrieben wurden und nicht als Hörspiele. Und einer der ganz wesentlichen Unterschiede dabei ist, dass natürlich die Innenwelt eines Charakters recht gut beschrieben werden kann. Ja, ein Charakter sagt was und dann schreibt der Autor darüber, was der Charakter denkt oder tut. Und diese sogenannte epische Instanz, die gibt es im Hörspiel möglicherweise auch, wenn man dann halt einen Erzähler einsetzt. Aber ein Hörspiel mit Erzähler hat eine besondere Qualität, weil sie den Hörer immer so ein bisschen wegführt wieder vom unmittelbaren Geschehen. Es ist so meine Theorie und nicht nur meine Theorie, dass man dann, wenn man ein Geschehen quasi live mitverfolgt, also man hört, wie etwas geschieht, man hört Geräusche, man hört, wie jemand etwas sagt und es passiert quasi in Realzeit, dann ist man am dichtesten dran. Wenn dann unterbrochen wird und dann plötzlich jemand sagt, und dann stand er auf, ging zur Tür, öffnete die Tür und wurde erschossen, dann ist das irgendwo ein distanzierendes Element. Man bekommt wieder als Zuhörer mit, mir wird gerade eine Geschichte erzählt. Da gibt es jemand, der von oben sich die Geschichte anschaut und der darüber Bericht erstattet. Und mein Traum ist immer gewesen, Geschichten zu erzählen, bei denen diese Instanz nicht notwendig ist. Deswegen ist die Aufgabe beim Umsetzen eines Buches in Hörspielform, es so erlebbar zu machen, dass man über die Geräusche und den Dialog alles mitbekommt, was man braucht, um die Geschichte zu verstehen und daran Spaß zu haben. Und dieses Umsetzen und Umschreiben bedeutet immer auch kürzen, weglassen, Elemente von einer Szene in eine andere Szene zu übertragen, weil man sagt, da wird das zwar erzählt, aber das lässt sich nicht so gut im akustischen Raum erzählen oder da ist zu viel Bewegung drin, die erklärt werden müsste. Und deswegen ist das Umschreiben in ein Hörspielskript immer auch ein Verwandeln in das andere Medium. Und der Effekt, den das dann hat, ist, dass ich gedanklich zunächst einmal den Roman reduziere auf seine absolute Kernaussage, auf was ist die Moral der Geschichte und was passiert eigentlich mal so in 2, 3 Sätzen. Und dann nehme ich von dort aus den Faden auf, erzähle die Geschichte neu und nehme dann immer wieder einzelne Elemente aus dem Roman wieder dazu. Und dabei ändert sich durchaus die Geschichte mal. Das stört mich allerdings nicht und das stört auch die Frau von Michalewski nicht, solange sie das Gefühl hat, dass die Seele des Romans nach wie vor spürbar ist. Ja, und der Rest ist dann wirklich einfach auch Handwerk im Umsetzen von Handlung in Dialog und in Geräuschanweisungen, sodass sich daraus dann ein irgendwie wie auch immer geartetes, lebendiges Hörspiel ergibt. Was das jetzt mit meiner Skriptdoktorarbeit zu tun hat, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Feld, weil es da audiovisuell ist, dass ich also an Drehbüchern arbeite. Dabei geht es dann in der Hauptsache darum, eine Vorstellung, die verschiedene Charaktere von einem Drehbuch haben, zum Beispiel der Produzent, der Redakteur beim Fernsehen, der Drehbuchautor, der Hauptdarsteller, der Regisseur, wenn die sich zu sehr unterscheiden und darüber die Parteien miteinander in Streit oder ins Uneinigsein geraten, dann kann es notwendig und hilfreich sein, einen Mediator hinzuzuziehen, der mit allen Parteien ganz unbefangen reden kann, aber genügend von Dramaturgie und den dahinterliegenden Mechanismen und Lösungsmöglichkeiten weiß und versteht, dass er das Buch wieder auf Kurs bringen kann, sodass nachher alle Beteiligten wieder glücklich damit sind.
Du hattest vorhin erwähnt, du liest eine ganze Menge. Und was mich jetzt persönlich interessiert, ist, wenn du ein Buch einfach durchliest, arbeitet das sofort bei dir im Kopf, selbst wenn das kein Projekt von dir ist oder sein wird, arbeitet das sofort, dass du denkst, hier könnte man diesen Effekt setzen und hier könnte ich den und den Sprecher einsetzen? Also hast du schon einen Arbeitsmodus ständig?
Nein, also beim privaten Lesen, nein. Ich möchte mir auch gern das Genießen erhalten, das ich habe, wenn ich einen gut geschriebenen Roman lese, ihn auch einfach in der Form zu genießen, in der er geschrieben ist und nicht automatisch zu sagen, ja, wenn ich das jetzt als Film oder als Hörspiel umsetzen müsste, was würde ich dann tun? Denn das habe ich in meinem Alltag schon genug. Da habe ich dann es wirklich gerne, mich so von der Ursprungsform gefangen nehmen zu lassen. Es ist dann manchmal so, dass wenn ich ein Buch dann mal wieder lese und ich bin gerade so ein bisschen in der Akquisephase, dass ich dann denke so, ja, ich suche eigentlich nach neuen Projekten, dann nehme ich es mir quasi ein bisschen professionell vor und denke, könnte das was sein? Aber das ist ein separater Schritt.
Stichwort Akquise, du hast ja eben schon geschildert, dass du als du mit Mark Brandes anfangen wolltest, ein bisschen auf Probleme gestoßen bist, weil es niemand kannte, niemand kannte dich. Um mal so langsam in Richtung Ender's Game zu kommen, wie ist es dann zu der Zusammenarbeit mit Audible gekommen? Weil Audible, an denen kommt man ja im Prinzip gar nicht mehr vorbei, wenn es um Sachen Hörbuch oder Hörspiel geht. Das ist ja wirklich schon die Königsdisziplin und auch Ender's Game dürfte wahrscheinlich mit einer der ambitioniertesten Hörspielproduktionen der letzten paar Jahre gewesen sein.
Den Kontakt habe ich zu verdanken der Lauscher Lounge, die ja die ungekürzten Hörspiele, speziell die Fitzek-Romane in den letzten Jahren umgesetzt hat für Audible. Und dabei Johanna Steiner, der Regisseurin, die dort angestellt arbeitet und halt eben die Fitzek-Geschichten gemacht hat. Sie kenne ich schon mehrere Jahre. Wir waren uns begegnet, als ich im Lauscherlounge-Studio für Mark Brandes Aufnahmen machte. Und wir verstanden uns gut und hatten uns immer mal wieder ausgetauscht, waren auch mal ein Glas Wein trinken gegangen und hatten einfach uns über unsere ja, speziellen Herausforderungen gerne ausgetauscht. Denn es gibt nicht so viele, die in dieser Welt arbeiten und dann kann man sich Tipps geben und ja, hast du denn schon mal mit dem Sprecher gearbeitet? Was denkst du von dem? Oder was würdest du denn gerne mal machen und so? Und als Ender's Game als Projekt an die Lauscher Lounge herangetragen wurde, war sie gerade beschäftigt mit einem weiteren Fitzek und wäre einfach nicht in der Lage gewesen, auch dieses Projekt in dem geforderten Zeitrahmen, der sehr knapp war, auch noch zu realisieren. Und da erinnerte sie sich an mich und schlug mich ihren Chefs vor. Und die haben dann mit mir Kontakt aufgenommen.
Hast du geahnt, was da auf dich zukommt? Also wir gehen gleich noch ein bisschen ins Detail, aber die Frage hat sich jetzt spontan ergeben, weil das ja schon ziemlicher Aufwand gewesen ist.
Ich hatte eine Ahnung, denn ich bekam ja, die englische Fassung des Skripts relativ früh zu lesen und während die deutsche Übersetzung noch in Arbeit war und bekam gleichzeitig den Zeitplan überreicht. Und also mein Gedanke war schon sehr früh, oh, das ist ein ehrgeiziger Plan, denn eine so große Menge an Sprechern innerhalb doch der sehr überschaubaren Zeit von, glaube ich, insgesamt 8 Wochen, nicht nur aufzunehmen, sondern dann auch noch die gesamte Postproduktion zu machen, damit auf jeden Fall dieses Hörspiel zum Zeitpunkt des Kinostarts fertig wird, dass das ein Ritt werden würde, das war mir sehr schnell klar. Und das war also auch zum gewissen Maß einfach auch ein Wagnis, bei dem ich mich dann fragte, okay, stellst du dich der Herausforderung? Machst du das? Ist das etwas, was du dir zutraust? Macht es dir potenziell genug Spaß und bringst du die Energie über diesen Zeitraum auf, so lange auch den Enthusiasmus hochzuhalten, bis eben das Projekt fertig ist. Denn wenn der Regisseur den Enthusiasmus verliert, dann ist das Projekt tot. Ja, ich hatte eine gewisse Ahnung. Wie hart es dann werden würde, nein, das wusste ich natürlich nicht.
Das Skript hatte strenge Vorgaben aus den USA, wenn ich das richtig gelesen habe. Und soweit ich weiß, ist Orson Scott Card jetzt das Skript selbst geschrieben und ist da sehr, ja, sehr streng. Und ja, ist es schwierig, unter solchen Bedingungen zu arbeiten?
Nun gut, also wenn die Vorgabe ist, das Skript kommt vom Originalautor, dann ist man als Regisseur, der auch durchaus gerne mal so ein bisschen in das Skript auch so etwas eingreift und sagt, ja, also da könnte man das doch vielleicht mal ein bisschen glatter gestalten und so, erstmal natürlich sehr gebremst und sagt, naja, also originalgetreuer kann es gar nicht werden. Wenn es der Originalautor selbst auch als Hörspiel schreibt, ist ja auch erstmal eine große Ehre, wenn man das dann umsetzen darf. Und dann sagt man, na gut, das ist nicht meine Aufgabe. Ich soll das Skript nicht umschreiben, ich soll nicht das zu einem Balthasar-Hörspiel machen, sondern es soll das Hörspiel des Originalautors sein und bleiben. Und somit haben sich dann meine Eingriffe eigentlich auf ganz kleine Details, die auch nicht moniert wurden, beschränkt. So halt eben den unmittelbaren Anfang des Hörspiels. Wenn man also die ersten Töne der deutschen und der englischen Fassung hört, dann merkt man sofort einen Unterschied. Denn ich habe eine Mini-Rückblende eingebaut, in der Ender seine Geschichte vorstellt. und in die Geschichte einführt, während es im Originalhörspiel ohne jede Einführung, ohne jeden Übergang direkt in eine neu geschriebene Szene führt, die auch im Buch so nicht genau vorkommt, die noch vor Enders Geburt spielt. Da sagte ich dann bei der Argumentation, bei der halt eben auch Kart selbst dann davon erfuhr und um seine Meinung gefragt wurde, ob er das autorisieren würde, sagte ich, ja, also in Deutschland ist dieser Stoff nicht so bekannt wie in den USA. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder sofort in die Geschichte auf die Art und Weise einsteigt. Und wenn die Hauptfigur in den ersten 10 Minuten überhaupt nicht vorkommt, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, nachher sie als Hauptfigur zu akzeptieren. Ich würde gerne Enders Stimme gleich als erste hören. Und das haben die verstanden. Ja, es ist natürlich eine Herausforderung, weil man dann mit der Übersetzung arbeitend immer hofft, hat man jetzt den Wunsch des Autors getroffen und ist das noch so dicht dran, auch wenn es in einer anderen Sprache ist. Und der Verantwortung habe ich versucht, mir stets bewusst zu bleiben.
Ja, relativ am Ende des Hörspiels, so im letzten Drittel, ich glaube, da zählt Maser Rackham einmal eine Schar von bedeutenden militärischen Strategen auf und da fällt einmal der Name Leto Forbeck und da habe ich mich gefragt, kam das von Orson Scott Card oder war das Einwurf aus deutscher Seite, den da vielleicht zu erwähnen, weil der möglicherweise vielleicht in Deutschland noch irgendeinen Namen hat?
Ja, er hat in Deutschland eigentlich, ja, doch eigentlich gar nicht mehr so einen großen Namen. Also er ist gar nicht mehr so bekannt unter Militärhistorikern, ja, aber witzigerweise, wenn dann eher noch in England, weniger in Deutschland. Also Leto ist gerade speziell in England viel bekannter als in Deutschland. Ja, aber ich glaube, da habt ihr mich erwischt. Den habe ich eingesetzt anstelle eines der weniger bekannten Bürgerkriegsgeneräle in den USA, einfach nur um ein etwas leichteres Verständnis zu erlauben, sodass ein hiesiges Publikum unter dem Namen eventuell zumindest noch was nachschlagen kann und unter den führenden Strategen von Guerillakrieg ist halt eben Leto Forbeck einer der absoluten Vorbilder, einer der Väter der Technik gewesen. Während wenn man jetzt, ich weiß nicht, Robert Ali oder so, nicht unbedingt in Deutschland so bekannt ist. Allerdings halt in den USA wiederum. Und da suchte ich halt eben einfach nach einer Entsprechung. Axel?
Okay, ja, also wenn du schon diesen Aspekt der Militärstrategie ansprichst, das ist ja klar ein ganz großes Element in Enders Game. Aber was hat dich generell an dem Stoff gereizt? Kanntest du den Roman oder wie lange kanntest du ihn schon? Oder ja, was im Detail war es, wo du gesagt hast, das ist genau das, was ich machen möchte?
Gut, zunächst mal das Projekt kam in Form einer Anfrage. Hier, wir haben Enders Game, wir können das vertonen. Ich hatte Enders Game gelesen Anfang der 90er Jahre und war aber schon etwas länger her. Und ich erinnerte mich nur daran, dass natürlich der Stoff ja mit den höchsten Honneurs der Science Fiction weltweit gleich ja beehrt wurde und dachte, wow, doch, das ist eine spannende Geschichte, Geschichte von, ja, im Grunde genommen Kindersoldaten. Das ist etwas, was man halt einfach so in der Form in der Science Fiction so oft noch nicht hatte. Und ich hatte noch in Erinnerung, dass mich die Innenschau von Ender und seine Entwicklung und insbesondere, ja, letztendlich die große Überraschung am Schluss, damals schon sehr in seinen Bann geschlagen hat und dachte, wow, das ist auch eine wertvolle Geschichte, weil sie, nachdem sie so lange nach einem ganz bestimmten Muster abläuft, und man denkt, na, das ist so eine typische Gut gegen Böse Alien-Geschichte, dann doch im letzten Fünftel dann auf eine ganz beeindruckende Art und Weise umschlägt und die Geschichte eine ganz neue Richtung bekommt. Und da ich solche Geschichten, die zum Nachdenken anregen, in der Science Fiction immer besonders geliebt habe, habe ich gesagt, wow, also das würde ich als Ehre betrachten, wenn ich da eine Hörspieladaption leiten dürfte und will doch versuchen, dem gerecht zu werden.
Ja, so bekannt ist das Buch in Deutschland gar nicht. Es ist unter Fans natürlich diskutiert und gibt eine Menge sehr, sehr kluge Rezensionen darüber. Aber im Mainstream ist es nicht angekommen. Wobei ich bei John Kessel gelesen habe, der einen sehr schlauen Aufsatz über Moral und Ethik in Ender's Game geschrieben hat, dass das Buch nach wie vor in den USA zwischen 100 und 200.000 Mal pro Jahr immer noch verkauft wird. In Deutschland, ja,
Ja, es wird auch an Schulen dort
weniger, ne?
gelesen.
Es wird in Schulen gelesen, ja.
Es wird nicht nur in Schulen gelesen, es ist sogar Teil von taktisch-strategischer Literatur in den Streitkräften.
Richtig,
Also
ja.
es ist tatsächlich dort Teil des Kanon und bei uns gar nicht, was jetzt zu einer interessanten Diskussion über die Gründe führen kann.
Ja.
Denn das Thema ist ja nicht so, dass man sagt, das ist halt, ach meine Güte, das ist halt so ein typischer Amerikaner Militarismus, patriotische Geschichte, sondern sie ist ja durchaus differenziert. Ich glaube, dass das ein bisschen mit der, ja, mit der etwas vorsichtigeren Art zu tun hat, mit der sich deutsche Science-Fiction-Fans oder überhaupt Buchfans Bücher nähern, die irgendetwas mit Militär zu tun haben.
Im Gegensatz dazu kann man sagen, dass Cory Doctorows Roman Little Brother, der wird tatsächlich an Schulen gelesen hier in Deutschland.
Wusste ich nicht.
Ja,
Ah ja.
das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Ja, da hat sich vielleicht was getan. Aber wenn man sich so anschaut, was sind so die, ja, ich würde mal sagen, die beiden bekanntesten Kriegsromane in der Science Fiction, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Einmal würde ich sagen, die Sternenkrieger von Heinlein und der ewige Krieg von Haldeman, sind die, ja, ich glaube, ähnlich kontrovers und auch ablehnend diskutiert worden in Deutschland, obwohl auch diese oder gerade diese beiden Geschichten ja auch keine Redneck-Stories sind, bei der Militarismus einfach blind glorifiziert wird. Ich glaube, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Und ich glaube, wenn eine Geschichte unseren speziellen Nerv, wie wir mit Kriegsgeschichten umgehen wollen, trifft, dann hat sie auch eher Erfolgschancen, während wenn sie da halt andere Wege geht, im Feuilleton eher abschätzig beurteilt wird.
Das ist wunderbar, das sehe ich genauso. Gerade die beiden Beispiele, die du zitiert hast, sind vor allem aber, was Heinlein angeht, immer wieder meines Erachtens nach in der breiten Diskussion völlig falsch eingeschätzt.
Ja, sehe ich auch
Ja,
so.
es hat sich ja auch eher so eine Begrifflichkeit etabliert wie militaristische Science Fiction, als so wie du sie eben ausgedrückt hast, so ein bisschen neutraler an Kriegsromanen in Science Fiction. Und während militaristische Science Fiction, das hat immer schon so einen sehr stark wertenden Aspekt.
Ja. Ja, wertenden Aspekt im Sinne von, dass man dann sagt, so, dass es geht dann schon ein bisschen in Richtung, ich sag's mal so, etwas überspitzt formuliert, Kriegspornografie, bei der sozusagen allein die Tatsache, dass Krieg geführt wird, schon toll ist. Damit will ich der Military SF überhaupt nicht zu nahe treten, denn das ist sie oft auch nicht, aber das wird ihr gerne unterstellt. Und gerade jetzt, also Heinleins Roman, der ganz gerne als Argumentationsgrundlage genutzt wird, um Heinlein irgendwie faschistische Tendenzen zu unterstellen, die ich bei dem Mann nun wirklich nicht wahrnehme, ja, zeigt, dass man Geschichten vielleicht auch gerade von führenden SF-Autoren, die sich mal dem Krieg nähern, als Thema nicht ganz so eindimensional beurteilt werden sollten. Und selbst wenn es einen Charakter gibt, der sich sehr, sehr genau identifiziert mit bestimmten Situationen oder Handlungen und auch meinetwegen mit einem Krieg, bedeutet nicht automatisch, dass auch der Autor sich mit dem Krieg identifiziert, sondern seinen Charakter. Und diese Unterscheidung, indem man automatisch annimmt, das, was der Hauptcharakter denkt, ist auch das, was der Autor ihm quasi als Sprachrohr mitgibt, ist, das greift zu kurz und das greift auch den Wandlungsfähigkeit und Darstellungsfähigkeit eines Autors, ja, wird dem nicht gerecht. Denn
Absolut.
ein guter Autor ist in der Lage, die Geschichte A aus der Sicht eines Konservativen und aus die Geschichte B aus der Sicht eines Progressiven oder auch eines Kommunisten oder so zu erzählen, ohne dass er sich dabei irgendetwas vergibt.
Absolut, absolut. Und das ist gerade bei Orson Scott Card, der ja nun ein sehr, sehr kontroverser Autor ist, der sagt es in Interviews immer selbst, meine eigene politische Meinung ist nicht durch den Roman transportiert, sondern da sage ich etwas völlig anderes. Und das immer gleichzusetzen, das hast du ja auch schon gerade betont, das ist schlichtweg falsch. Wenn man auf der ersten Ebene sich Starship Troopers anschaut, den Film jetzt, zum Beispiel, das Buch war ja jahrelang nicht zu bekommen und man bekommt Kontakt zu dem Film, dann hält man den im ersten Moment, wenn man etwas unbedarft daran geht, für einen den Krieg glorifizierenden Film. Und erst beim zweiten Gucken werden einem diese ganzen kleinen Details auffallen, die das Ganze als eine sehr derbe Kritik darstellen. Und das ist bei Orson Scott Card genauso. Man liest es und man. Als ich das nach Jahren, 2011, das erste Mal wieder auf Englisch gelesen habe, ist mir eingefallen, dass bei der ersten Lektüre ich gedacht habe, war ja klar, dass das am Ende keine Simulation war, sondern dass die tatsächlich den Krieg geführt haben und dass das kein Spiel gewesen ist, sondern blutiger Ernst. Aber beim ersten Lesen war ich enttäuscht, weil das so vorausschauend war. Und dann aber greifen die ganzen anderen Ebenen ein. Ist Ender jetzt ein, kann man ihn als Mörder bezeichnen, als Völkermörder? Kann er durch seine Handlungen moralisch gewertet werden oder durch seine Intention? Das sind so viele Ebenen, die sich ganz plötzlich auftun, wenn man sich mit diesem Film, mit diesem Buch, mit dem Hörspiel und auch dem, naja, Film, der geht so, aber wenn man sich damit beschäftigt, plötzlich öffnet sich ein ganzes Feld und man merkt, was für ein cleverer Autor Orson Scott Card in dem Fall ist.
Absolut. Denn die Frage ist an der Stelle auch, die man ja genauso an diese Geschichte stellen kann, ist das nicht im Grunde genommen, wenn man so will, die Geschichte eines Kindesmissbrauchs? Und dann kommen wiederum die interessanten Fragen, wie ist denn das überhaupt, wenn wir halt eben ganz junge und formbare Menschen zu solchen hochfunktionalen Soziopathen heranziehen, die in der Lage sind, mit der Energie der Jugend und der schnellen Auffassungsgabe auf einem solchen Level zu operieren, denkend, sie sind in einem Strategiespiel, aber in Wirklichkeit ja, begehen sie Völkermord oder sagen wir mal so sogar ja, Genozid, ja, und also in dem Fall sogar einer ganzen Spezies. Das ist eine Schuld, die man einem solchen Charakter zu einem Alter auflastet, die Konsequenz, die dann der Autor in dem, wie ich eigentlich finde, mindestens genauso guten zweiten Roman aufbürdet, nämlich die Sühneleistung. Und dadurch wird diese Geschichte überhaupt erst groß für mich. Durch diese Weiterentwicklung und diese Art, wie Ender persönlich versucht, dieser Verantwortung, die er da natürlich unfreiwillig und wie ihm auch immer wieder gesagt wird, unschuldig aufgebürdet wurde, trotzdem gerecht zu werden. Und das ist erwachsenes Verhalten. Also da muss ich auch sagen, Hut ab, dass halt eben es nicht dabei geblieben ist und er gesagt hat, naja gut, das ist jetzt einfach so und die Geschichte ist jetzt offen und zu Ende, sondern ich zeige auch, wie dieser Mensch ja eigentlich zunächst mal als Einzeltäter versucht, ein geschehenes Unrecht wieder gut zu machen.
Das zeigt ja die tiefen moralischen Implikationen, die Orson Scott Card setzt, indem er diese Verantwortung diskutiert. Maisel Rackham sagt ja am Ende, du hast gar nichts gemacht. Wir haben dir den Befehl gegeben, wir sind dafür verantwortlich. Ja. Und auch, dass die Kinder in Ender's Game nicht wie Kinder agieren, reagieren und sprechen, das hat mich zutiefst verstört. Denn die Gesellschaft, in der sie groß werden, also der Westen im Gegensatz zum Warschauer Pakt. Man kann Orson Scott Card hier ja durchaus die Red Fear vorwerfen, dass die Krabbler mit dem Kommunismus gleichzusetzen sind, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Was ich interessant fand, war, wie Ender denkt. Er ist 6 Jahre alt, als der Roman losgeht. 80 Jahre nach dem nach dem Krieg gegen die Krabbler. Und er denkt bereits strategisch, wie ein wirklicher Soldat. Peter, sein 4 Jahre älterer Bruder, ist ein Sadist, fast ein Psychopath, wie er im Lehrbuch steht. Und wenn er und Valentine, das ist Anders Schwester, die 8 Jahre alt ist, wenn die sich später unterhalten und über die Weltlage diskutieren, so denken keine Kinder. Also ist hier schon ganz en passant, ganz subkutan von Orson Scott Card eine Gesellschaft entworfen worden, in der Kinder bereits so hochentwickelte Gedanken führen, wie sie heute nicht alle Erwachsenen in der Lage sind zu denken. Das fand ich auch sehr verstörend.
Zu Recht auch, aber ich fand es auf eine gewisse Art und Weise sehr konsequent. Man darf nicht vergessen, weil diese Welt in Ender's Game hat 2 Invasionsversuche hinter sich. Mhm. Ich wage gar nicht darüber zu spekulieren, was in unserer Welt passieren würde, wenn wir eine solche Situation nicht nur einmal, sondern 2-mal hintereinander, gerade mal eben so überleben. Das ist nicht einfach nur, da ist ein Erdbeben passiert. Das verändert das Gesamtbewusstsein. Das Bewusstsein dieses, wir sind eigentlich hier allein im Universum und wir sind irgendwie von da draußen, kann vielleicht mal ein Asteroid runterfallen, aber sonst eigentlich auch nichts. All das würde sich in einem solchen Moment schlagartig verändern, und zwar auf die drastischste vorstellbare Art und Weise. Dass das auch in der Psyche der Menschen, die dann leben, ganz tiefe Spuren hinterlässt. Und zu dem Zeitpunkt ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre das dann zurückliegt, aber irgendwie 20 Jahre oder so, dass diese Invasion passiert ist und dass eine gesamte Gesellschaft, auch ein ganzer Planet, eine ganze Spezies plötzlich anfängt, anders zu denken und sich anders zu entwickeln, das halte ich für nicht so unrealistisch. Und das, was Kinder halt eben so rührend und so liebenswert macht, eben auch ihre Unschuld, dann schon verloren gegangen ist.
Ja, die findet gar nicht mehr statt, kann man fast sagen.
Ja. Morgen, Ender. Danke, dass du deinen schleimigen Waschlappen mitten in der Dusche liegen gelassen hast.
Nur für dich.
Andrew, du musst etwas essen.
Ich nehme meine Eier heute intravenös. Rührei bitte.
Meine Sorge ist berechtigt, aber meine genialen Kinder kümmert das nicht.
Deine Gene haben uns zu Genies gemacht, Mom. Von Dad haben wir ganz bestimmt keine abgekriegt.
Peter!
Das habe ich gehört.
Wäre ja auch Verschwendung gewesen, wenn nicht.
Das war die Türklingel. Leise bitte. Wer ist da?
Hiram Graff.
Colonel Graff.
Die Schule schwänzen.
Ich dachte, es wäre vorbei.
Darf ich hereinkommen?
Ich kümmere mich darum. Bleibt hier und isst.
Dad glaubt also, er kann die IF zum Gehen zwingen?
Graff hat Dad damals als Kind aus Polen geholt. Sie haben im Lauf der Jahre viel ausgehandelt.
Mom. Ich bin zu krank, um in die Schule zu gehen.
Schon wieder eine mündliche Prüfung. Französisch?
Ich verstecke mich nicht vor den mündlichen Prüfungen.
Für Französisch mündlich bist du ja auch noch ein bisschen zu jung, Schwesterherz. In 3 Jahren vielleicht.
Hallo?
Sehr witzig.
Theresa, ich brauche dich hier drin mal. Entschuldige.
Ich habe sowieso keinen Hunger.
Ich auch nicht.
Ah, well, wie ich sehe, hast du dein Krankheitsgesicht aufgesetzt. Du gehst zur Schule, also isst dein Frühstück.
Ich könnte im Sterben liegen und du würdest mich in die Schule schicken.
Wenn du da stirbst, könnten wir die Schule verklagen.
Mit wem reden Mom und Dad denn? Jemand von der IF. Ich dachte, die wären fertig mit dir.
Wieso nimmst du denn an, dass es um Ender geht? Es könnte ja auch um mich gehen. Ihnen ist vielleicht aufgegangen, dass ich von allen schließlich doch der Beste war.
Ender, kommst du bitte mal her?
Tja, tut mir leid, Peter.
Ganz offensichtlich testen sie die falschen Sachen.
Ich sag einfach nein.
Mom und Dad haben einen Vertrag unterschrieben, als sie die Erlaubnis bekommen haben.
Das heißt aber nur, dass sie die IF nicht aufhalten können. Die Antisklavereigesetze besagen, dass ein Kind ohne die eigene Einwilligung nach erfolgter Aufklärung nicht an einen Dienstleistungsvertrag gebunden werden darf.
Es gibt das Gesetz und es gibt das, was die IF will. Rate mal, was gewinnt.
Ich jedenfalls nicht.
Die Eltern bekommen die Erlaubnis für maximal 2 Kinder und dann, es wird irgendwo in dem Roman gesagt, wird Ender als drittes Kind von der IF, von der Flotte bestellt.
Mhm.
Also der Sie setzen all ihre Hoffnungen in ihn, sie trainieren ihn, sie erkennen sein Talent. Also der Erlöser wird bestellt. Das ist hervorragend durchdacht von Orson Scott Card.
Ja,
und es erinnert,
Entschuldigung. In seinem Verhalten wird ja eigentlich auch schon der richtige Weg aufgezeigt, indem er ja schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt versucht, sich in die Krabbler hineinzuversetzen, ihr Verhalten zu verstehen, ihr Vorgehen zu verstehen. Und das befähigt ihn ja dann auch am Schluss eben diese neue Generation eventuell wieder aufstehen zu erlassen, dass er im Prinzip wirklich auch für die Krabbler der Erlöser ist. Mhm. Das ist ja das auch so ein ganz fantastischer Aspekt.
Das finde ich interessant, was Balthasar auch gerade gesagt hat. Die totale Änderung der Gesellschaft. Das erinnert an die Story von Ted Chiang, die wir in einer früheren Folge mal besprochen haben. Story of Your Life, wo die Heptapoden auftauchen, also Außerirdische. Sie fangen an, in irgendeiner Weise, die dem Menschen nicht verstehen, zu kommunizieren und dann sind sie wieder weg. Ja, und es passiert gar nichts. Aber für die Heptapoden war das vielleicht nur ein Ausflug, sich eine extra für sie unbekannte Spezies anzugucken. Für die Menschheit hat sich alles, alles geändert. Das finde ich einen unglaublich wichtigen Aspekt daran.
Mhm. Ja. Aber Balthasar, wir kreisen schon die ganze Zeit um so eine Frage herum, die mich persönlich auch sehr stark interessiert an mehreren Stellen. Also unter anderem auch bei Audible habe ich gelesen, dass Ender's Game als Jugendbuch bezeichnet wird. Also weniger der Roman, sondern ganz konkret eure Produktion. Da mag wahrscheinlich gerade dieser sehr dominierende Anteil an jungen Sprechern zu so einer Ansicht verleiten. Aber schwebt dir persönlich eine Altersgrenze vor, ab wann Kinder oder sagen wir mal Jugendliche reif sind für diesen Stoff oder für euer Hörspiel auch?
Nun, also das Hörspiel selbst, das also der Autor geschrieben hat, ist kein Kinderhörspiel, definitiv nein. Er hat ja selbst auch in einem Statement vor der Kamera gesagt, dass er selbst denkt, dass die Hörspielfassung, die er geschrieben hat, die vollendete Fassung oder die beste Version aller existierenden Versionen sei, weil sie am vollständigsten die darum herum inzwischen entstandene Welt auch wiedergäbe und er sei mit dem Ende der Hörspielfassung zufriedener als mit dem Ende des Buchs. Ich würde sagen, dass das ungefähr der Zeitpunkt, bei dem einem Ender's Game als Hörspiel und ich würde auch sagen als Buch Spaß machen könnte, wäre so 11, 12. Früher nicht. Aber in dem Alter kann man es schon verstehen, wenn auch nicht vielleicht alle Aspekte, dass es ein Jugendbuch ist, also dass man es als Jugendlicher dann gut lesen kann, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, ja schon junger Erwachsener, aber halt habe es mit auch ein bisschen mit dem Blick darauf gelesen, muss denn ein Buch, das einen jugendlichen Protagonisten hat, automatisch ein Jugendbuch sein. Und nachdem ich jetzt vor 10 Jahren wieder einmal mit großem Genuss die unendliche Geschichte von Michael Ende gelesen hatte, das ich seitdem nicht mehr als Jugendbuch bezeichne, ist diese Frage für mich ganz deutlich mit Nein zu beantworten. Das ist vollkommen unabhängig. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne Geschichten mit erwachsenen Protagonisten gelesen, siehe hier Winnetou und so weiter. Und weswegen sollte man nicht als Erwachsener auch mit einem kindlichen oder jugendlichen Protagonisten mitfiebern und mitleiden können, ohne dabei unterfordert zu sein.
Wie war das denn mit den jugendlichen Sprechern zu arbeiten mit Arne Kapfer? Hast du viel mit ihnen auch über den Stoff gesprochen oder war dazu im Prinzip überhaupt keine Zeit? Hattest du den Eindruck, die verstehen in der ganzen Tiefe, worum es da geht, oder haben die das sehr professionell gesehen? Haben die gesagt, okay, das ist ein Job, wir konzentrieren uns auf unsere Sprecherrollen? Wie war das?
Arnes Rolle dabei ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn er ist bei weitem die größte Rolle. Die zweite ist dann halt Colonel Graff von der Größe her, aber er als jugendlicher Protagonist trägt die gesamte Geschichte. Und das Erste, was ich gemacht habe, als wir ihn verpflichtet hatten, war, dass ich in die Buchhandlung gegangen bin, habe das Buch gekauft und habe es ihm geschenkt und habe gesagt, das ist ab jetzt deine Bettlektüre. Und habe ihm in den, ich glaube, 2 Wochen, die wir dann noch hatten, bis die Aufnahmen mit ihm beginnen sollten, habe ihm gesagt, lies so viel du kannst und versuch dich in die Welt hineinzudenken und das, was jetzt in dem Skript nicht drin ist, was aber in dem Buch schon über die Hauptfigur erzählt wird, in dein Gefühl des Charakters mit hineinzunehmen. Und ich glaube zwar nicht, dass er fertig geworden ist mit dem Buch, bis wir dann mit den Hörspielaufnahmen auch fertig waren, aber ich glaube, er hat schon einiges gelesen daraus und hat einiges mitgenommen. Die Arbeit mit ihm war insofern sehr faszinierend, als er eine so große Rolle vorher noch nie gespielt hatte. Ich aber aus der Arbeit bei Marc Brandis seine Mutter kannte und wusste, dass das eine hochprofessionelle Sprecherin ist, die ihn auch zu Hause würde etwas coachen können und ihn begleiten würde und ihn dabei auch unterstützt, das auch noch in der Zeit neben der Schulzeit und so auch noch dieses Mammutprojekt zu stemmen. Und den Einsatz, den er da gebracht hat, will ich nochmal ganz lobend hervorheben, denn er hat wirklich sich wie ein großer Kämpfer an diesen Stoff herangewagt und ist auch über eine ganze Reihe von Klippen gesprungen und Krisen gelaufen, die ihm die Sache nicht immer ganz einfach gemacht haben. Ansonsten mit den Sprechern, mit den jugendlichen Sprechern, die deutlich weniger Zeitaufwand bringen mussten, wie halt eben der Sprecher von Peter, die Sprecherin von Valentine, war das etwas weniger drastisch. Da war das halt eben auch eine Frage, man ist halt eben einfach ein paar Stunden zusammen im Studio, spricht vorher über den Charakter, über die Art und Weise, wie sich die Energie des Charakters in den Handlungen widerspiegelt und wie die Verhältnisse sind, gerade auch dieser drei Geschwister untereinander und an welcher Stelle dort Abneigung und Zuneigung zum Tragen kommen, war schon eine ganz faszinierende Arbeit. Bei den Jungs und Mädchen, die in der Kampfschule dann als die Mitkandidaten unterwegs waren, war es meistens ja wirklich nur so, so 2 Stunden, 3 Stunden Arbeit und dann waren die mit ihrer Gesamtrolle fertig. Ich habe da nicht die Erwartung gehabt, dass sie sich so identifizieren mit ihren jeweiligen Rollen.
Hau! Ender!
Hey, was machst du denn hier?
Dasselbe wie immer.
Der Rattentrupp lässt sich doch mitüben.
Ich habe gehört, Dink Mika wäre der beste Zugführer aller Zeiten.
Dann bringe ich euch eben alles bei, was ich lerne. Und dann bringt ihr mir alles bei, was ihr wisst.
Wir wissen doch nichts.
Von euch lerne ich Sachen, die niemand weiß.
Was soll das, Wiggin? Ich habe dir gesagt, du darfst dein Pult erst benutzen, wenn du 2 eingefroren hast.
Ich mach die Trigonometrieaufgaben für morgen fertig.
Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht benutzen.
Ich brauch Trigonometrie nötiger als dich.
Ich verstehe langsam, warum Bonzo dich geschlagen hat.
Du hast doch ein eigenes Zimmer. Nee?
Das ist so ungefähr der einzige Vorteil daran, Kommandant zu sein. Komm mit.
Bonzo hat im Quartier geschlafen, weil er Angst davor hatte, was passiert, wenn er nicht ständig aufpasst.
Wieso bringst du mich in Verlegenheit? Jeder kennt die Regel.
Niemand hat sich daran gehalten, Rose. Sie haben alle nur so getan, als würden sie sich dran halten, wenn du hingeschaut hast. Wir brauchen keinen Anreiz, um im Kampfraum unser Bestes zu geben.
Niemand? Woher willst du das denn wissen?
Du weißt es doch selber schon. Hat irgendeiner von ihnen seine Hausaufgaben mal nicht gemacht? 3 verschiedene Jungs haben zu mir gesagt, ich soll mit meinem Pult in die Bibliothek gehen, weil du da sowieso nie hingehst und es deshalb nicht siehst.
Wieso sollten sie das tun?
Weil sie dich mögen. Alle mögen dich. Sie wollen deine Gefühle nicht verletzen, aber sie werden wegen dir bestimmt nicht ihre Schularbeit vermasseln.
Und du? Magst mich nicht?
Ich mag es nicht zu lügen. Wenn du einen Befehl gibst, den niemand befolgt, bringst du ihnen bei, deine Befehle nicht ernst zu nehmen.
Ja, der Arne macht das, der macht das echt toll. Ich war doch sehr begeistert und der ist ja auch schon ein bisschen ein Profi, ne? Der hat das schon einiges vorher gemacht.
Er hat einiges an Werbung vorher gemacht und sicherlich auch mal ein paar Mengentexte im Synchron oder so gesprochen, das weiß ich gar nicht genau. Was mich aber sehr freut, ist, dass seitdem seine Karriere so abhebt. Und der hat also jetzt irgendwie die Hauptrolle in einer Zeichentrick, glaube ich, Animation-Serie übernommen und wird also von einem von einer Synchronfirma zur anderen gereicht, die sagen, wow, was für ein Talent und was für ein toller Sprecher. Und da freut mich das natürlich sehr, dass ihn das auch weiterhin begleitet und er auch weiterhin Spaß daran haben kann. Vielleicht wird es ja irgendwann auch sein Beruf.
Er wollte Geologe werden, hat er in einem Interview gesagt.
Ja, das war sein Wunsch vielleicht.
Sein Wunsch, ja. Aber der hatte, wenn ich das richtig gelesen habe, fast über 1000 Takes, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, das, also er hat wirklich, er kam ja nur in ganz wenigen Szenen halt in den Unterhaltungen zwischen Colonel Graff und Major Jayadi und den Eltern oder so, wo er dann mal nicht vorkommt, aber ansonsten ist er eigentlich immer zu hören. Und das bedeutet, er muss immer präsent sein und immer auch in den Emotionen sprechen und so. Das ist halt eben für einen 12-Jährigen nicht ganz einfach.
Wahnsinnsleistung. Mhm.
Ja. Zumal halt eben er an dieser Stelle auch, wie ich finde, ganz eindrucksvoll widerlegt hat, dass was wir aus den USA zu hören bekamen, die uns gesagt haben, ihr werdet wahrscheinlich genau wie wir erwachsene Sprecher für die Rollen der Kinder nehmen, aber es ist euch nicht erlaubt, sie älter zu machen. Also es ist vollkommen klar, an der Stelle ist Ender 6, an der Stelle ist er 9 und so, und ihr müsst sozusagen so spielen, als wäre er jetzt 6 oder 9. Und wir dann aber in Deutschland gesagt haben, es führt keinen Weg drum rum, wir brauchen auch jugendliche Protagonisten. Kinder ist wahrscheinlich zu schwierig, also wirkliche 6-Jährige, aber halt eben dort einen Jungen zu finden, der noch nicht im Stimmbruch ist und überzeugend auch noch Kind sein kann, war die große Herausforderung beim Casting. Aber das macht es jetzt auch irgendwie ja realistisch.
Und besonders.
Ja.
Ja, und das funktioniert. Also ich habe das zu keiner Zeit in Frage gestellt. Stimmt, genau. Der ist, ja, als es losgeht, ist Ender gerade mal 6 Jahre alt. Aber darüber macht man sich keine Gedanken, während man Arne zuhört. Doch, das funktioniert gut.
Ja. Das, was du gerade eben gesagt hast, Balthasar, deine Eingriff in die Sache, die Exposition am Anfang, die von Ender gesprochen wird, beziehungsweise von Arne natürlich, das fand ich überraschend. Also es hat mich wirklich, ich war ungefähr darauf vorbereitet, ich wusste ungefähr, was mich vom Englischen erwartet, und dann fängt die Exposition mit dem Ender-Monolog an, und ich war wirklich mehr als überrascht. Das hat mich aufmerksam werden lassen. Also auch das ist echt gelungen.
Dankeschön. Freut mich natürlich sehr.
Ja, doch.
Denn das ist dann doch mal ein Balthasar-Text. Ja klar, er wurde abgenommen dann von Kart selbst, der sich das dann halt eben die Übersetzung durchgelesen hat und gesagt hat, okay, das widerspricht ja nicht dem, was die Geschichte sagt, und wenn die Deutschen das eben so brauchen, na, dann sollen sie es halt eben so haben. Aber es ist vor allem auch so eine Einführung, die ein bisschen die Welt skizziert, aber vor allem etwas neugierig machen soll. Und ein bisschen den doch sehr langen Prolog der Geschichte etwas leichter verdaulich macht. Denn man denkt ansonsten nur so, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Und wo, an dieser, welcher Stelle ist das jetzt nicht mehr Familiendrama, sondern eine Science-Fiction-Story? Ist ja eine berechtigte Frage, wenn man vorher gesagt bekommt, das ist einer der maßgeblichen Romane der Science-Fiction des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Dann denkt man ja, und an welcher Stelle wird das dann mal bitte irgendeine Weltraum-Zukunftsstory? Und so macht es das einem vielleicht ein wenig leichter, darauf noch ein bisschen zu warten.
Eine vollständige Ausbildung bis ganz zum Ende der Kommandoschule dauert, bis du 16 Jahre alt bist.
Oder bis ich 14 bin, weil ich früher anfange.
Manche qualifizieren sich im Alter von 12 Jahren für einen Erdurlaub. Menschen verändern sich in 6 Jahren, 10 Jahren. Deine Schwester Valentine wird eine Frau sein, wenn du sie wieder siehst. Ihr werdet euch fremd sein. Du wirst sie immer noch lieben, Ender. Aber du wirst sie nicht mehr kennen. Siehst du, ich sage dir die Wahrheit, wo ich kann. Ich sage nicht, dass es einfach wird.
Und dann? Was ist dann mit Mom und Daddy?
Wir haben dein ganzes Leben lang den Monitor beobachtet, Ender. Du wirst deine Mutter und deinen Vater nicht vermissen. Nicht sehr, nicht lange. Und sie werden dich auch nicht so sehr vermissen, wie sie glauben.
Aber sie lieben mich.
Du musst verstehen, was deine Existenz sie gekostet hat. Sie kommen aus religiösen Familien, weißt du? Dein Vater ist auf den Namen John Paul Wiczorek getauft. Er ist katholisch. Das siebte von 9 Kindern.
Das war in Polen.
Trotzdem ein Verbrechen. Nur die beiden ersten Kinder bekamen eine kostenlose Ausbildung. Die Steuern stiegen mit jedem neuen Kind. Dein Vater hat sich auf die Verordnung gegen gesetzeswidrig handelnde Familien berufen, um sich von seiner Familie loszusagen. Hat seinen Namen geändert, seiner Religion abgeschworen, kam nach Amerika und schwor, nie mehr als die erlaubten 2 Kinder zu haben. Er meinte es auch ernst. All die Schande und Verfolgung, die er als Kind erlitten hat, er schwor sich, dass keines seiner Kinder das je durchmachen würde. Verstehst du?
Er wollte mich nicht.
Niemand will sich mehr freiwillig die Probleme aufhalsen, die ein Drittkind einem bereitet. Du kannst nicht erwarten, dass sie sich gefreut haben. Sie haben beide ihren gesetzeswidrigen Religionen abgeschworen. Deine Mutter war Mormonin. Doch in Wahrheit sind ihre Gefühle immer noch zwiespältig.
Sie haben 2 verschiedene Gefühle.
Sie schämen sich, dass sie aus gesetzeswidrigen Familien kommen. Sie verstecken es. Deine Mutter erzählt niemandem, dass sie in Utah geboren ist. Dein Vater hat hart an sich gearbeitet, um seinen Akzent zu verlieren und verbirgt seine polnische Herkunft.
Aber...
Dass sie ein Drittkind bekamen, hat all diese Geheimnisse zunichte gemacht.
Nein, sie haben mir den Namen eines Heiligen gegeben, so wie das die polnischen Katholiken machen.
Es ist sogar noch komplizierter. Dein Vater hat euch alle 3 eigenhändig getauft, sobald ihr nach eurer Geburt zu Hause wart. Deine Mutter war dagegen, weil Mormonen Babys nicht taufen.
Sie meinen, sie glauben noch an ihre Religion?
Sie sehen dich als Zeichen des Stolzes, weil sie es geschafft haben, das Gesetz zu umgehen und ein Drittkind zu bekommen. Doch du bist auch ein Zeichen der Feigheit, weil sie es nicht gewagt haben, noch mehr zu bekommen. Sie halten sich immer noch an das Gesetz, das sie hassen. Und deine Existenz erschwert ihnen das Leben jeden Tag. Wenn du also gehst, wird alles einfacher.
Woher wissen Sie das alles?
Peter und Valentine haben beide Monitore getragen. Diese sind direkt mit dem Gehirn verbunden. Wir haben alles mitbekommen, was gesagt wurde. Ob ihr zugehört habt oder nicht. Ob ihr es verstanden habt oder nicht.
Meine Eltern lieben mich also und hassen es, mich zu haben?
Sie lieben dich. Sie sind stolz, dass sie dich haben. Aber sie werden erleichtert sein, wenn wir dich mitnehmen.
Und was mich auch persönlich interessiert, und das ist jetzt echt rein persönlich, ich mag Udo Schenk als Sprecher.
Mhm.
Das ist also einer meiner absoluten Lieblingssprecher. Wie ist die Arbeit mit ihm? Ich weiß, das geht jetzt sehr ins Detail, aber mich interessiert schon. Wie arbeitet man mit jemandem wie ihm zusammen?
Udo Schenk ist natürlich ein absoluter Vollprofi. Er ist auch ein ganz hervorragender Schauspieler, der ja gerne aufgrund seines großen Könnens in dem Sektor, gerade im Hörspielsektor, immer gerne für Schurkenrollen genommen wird, weil er ganz hervorragend, ich sag's auch mal so ein bisschen salopp formuliert, chargieren kann und so, also den richtigen finsteren Bösewicht spielen. Den kann er auch so wunderbar fies klingen lassen und Voldemort und Konsorten und
Voldemort.
So. Ist natürlich, das macht er einfach sehr gut, aber das wird ihm nicht gerecht. Er ist einfach ein sehr nuancenreicher Sprecher mit großem Können und großer Vorbereitung, und das lief mit ihm auf eine ganz besondere Art und Weise ab, wenn wir ihn, wir hatten ihn ja mehrere Tage, glaube ich 4 Tage oder so hatten wir ihn, da hat er seine gesamte Arbeit geleistet, und er hat sich immer jeweils die Szene vorgenommen und hat so erstmal 20 Minuten leise vor sich hin redend und Notizen machend, hat er so am Rhythmus gearbeitet, und dann hat er vielleicht nochmal die eine oder andere Frage gestellt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt bin ich bereit. Und dann hat er losgelegt. Und das, was er dann sozusagen als ersten Versuch gemacht hat, war schon so, dass du eigentlich sagen kannst, top, danke, nächste Szene. Und dann nur sozusagen der Qualitätsteufel mit einem durchbricht und sagt, ja, vielleicht da an der Stelle noch ein bisschen was und so. Und dann hat er meistens nochmal einen zweiten Durchlauf gemacht. Und ich habe gelernt, dass so mit ihm zu arbeiten, ihm auch diese Zeit zu geben, erstmal sich selbst mit dem Text so zu beschäftigen und so einen Rhythmus aufzubauen und manchmal auch ihn nochmal umzuschreiben, was ihm ermöglicht hat, voll in der Szene zu arbeiten und ganz hochpräzise sie so wie in Realzeit einmal runterzuspielen, wie es ein Schauspieler vor der Kamera auch tun würde. Und er ist nicht so einer der allerjovialsten, der so einen so erstmal um den Hals fällt und morgens begrüßt und Kekse mitbringt und gute Laune verbreitet, sondern es ist ein sehr auf die Sache konzentrierter Vollprofi, der einem dann die größte Ehre erweist, wenn man merkt, dass er mit voller Konzentration am Text arbeitet. Denn dann sagt er, hier ist auch mein Können gefragt. Und nicht nur einfach, naja, das, was ich so schnell mal abrufen kann, wenn man mich um 3 Uhr morgens aus dem Bett wirft, dann kann ich immer noch einen Schurken, der die Welt vernichten will, spielen. Aber jetzt in dem Fall einen solchen Charakter zu spielen, das mache ich mir jetzt mal zu eigen. Und dann halt ihm dabei bei der Geburt dieser Arbeit zu helfen, das ist eine Freude und das hat viel Spaß gemacht.
Kommen wir vielleicht nochmal zu anderen Künstlern, die bei der Produktion mitgewirkt haben. Also gerade das Sounddesign ist ja auch absolut hervorragend und zu Recht gelobt worden. Wie lief denn die Zusammenarbeit mit Toni Schneefuß und dir ab?
Tommy
heißt er.
Tommy okay. heißt er. Tommy war zu dem Zeitpunkt sozusagen noch in Residence, also dort angestellt bei der Lauscher Lounge als Sounddesigner und ist ein Mann mit einem sehr, sehr feinen Gehör, was er natürlich in dem Job auch haben muss und auch einem entsprechenden Ehrgeiz. Also einem sehr, sehr guten Gespür für Stimmen und ihre Ausdrucksfähigkeit und mit einem entsprechenden Ehrgeiz auch sehr gute Arbeit abzuliefern. Tommy hatte ich kennengelernt, als er mir zugeteilt wurde als Tonmeister für die Aufnahmen bei Marc Brandes im Lauscherland-Studio und wir hatten uns sofort sehr gut verstanden. Und deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, dass ich da jetzt dann in dieser Kapazität mit ihm zusammenarbeiten konnte. Ich wusste aber genauso gefordert, wie ich sein würde durch die Zeit und die Pläne, die uns vorgaben, mit diesem Hörspiel im Oktober 2013 unbedingt fertig zu sein, würde auf ihm und auch auf dem Mischmeister Henrik Cordes ein ähnlicher Druck lasten und viel meiner Energie ist dabei draufgegangen, irgendwie ein Prozedere zu ermöglichen, das uns ja es noch möglich machen würde, weiterhin Freunde zu sein am Ende dieser Geschichte und nicht sich so in die Wolle zu geraten, dass man gar nicht mehr sich in die Augen schauen kann, weil halt so viel schief gegangen ist. Was natürlich bei einem so großen Zeitdruck immer passieren kann. Es gehen immer Dinge schief. Und dort Kommunikationsstrukturen aufzubauen, das war erstmal das Wichtigste. Denn wir haben sehr viel sehr getrennt gearbeitet. Und viel davon musste halt eben zu einer Zeit passieren, in der ich gerade in der Regie saß und neue Sprachaufnahmen machte. Hat halt eben dann Tommy schon Tonschnitt und Sounddesign gemacht und dann irgendwann die fertigen Szenen oder fast fertigen Szenen an Henrik gegeben, der im Mischstudio saß und versuchte aus dem Ganzen ein kohärentes Ganzes zu formen mit der Musik dann. Und jeder von uns hatte halt eben volle Arbeitstage und wir konnten uns nur an bestimmten Schnittpunkten miteinander abstimmen. Und da musste halt einfach sehr viel im Voraus passieren und Ideen, wie sich die Welten anhören, welche Arten von Soundeffekten wir haben wollen, wie stark überhaupt das Soundeffekt arbeiten, das Hörspiel bestimmen sollte. Das waren wichtige Fragen, die sehr früh geklärt werden mussten, damit dann halt eben dieses autarke Arbeiten auch funktionieren konnte. Und da hat das sehr gut getan, mit den beiden zusammenzuarbeiten und da auch auf ihre Expertise Rücksicht zu nehmen und sie auch so einzubinden. denn das ist nicht das Werk eines Regisseurs, sondern das ist eine Teamarbeit. Und wenn man Enders Game jetzt für das Sounddesign lobt, dann werde ich dieses Lob immer gerne an Tommy weitergeben. Und wenn man sagt, das Ganze hört sich wie aus dem Guss an, dann werde ich sagen, Henrik, gute Arbeit. Das ist kein... Ja, Regie führen ist Mannschaftssport. Das ist so. Und im Idealfall hast du Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und in diesem Fall war das so. Und es war sehr knapp. Und wir haben am Schluss die Nächte durchgearbeitet. Aber es ist halt fertig geworden. Ja, und das freut mich sehr.
Ich finde gerade diese Kampfraumszenen, die haben es auch wirklich verdient, dass die so ein bisschen hervorgehoben werden. Und gerade in dem Bereich habt ihr ja sehr viel auch produziert und die werden dadurch richtig lebendig. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mir im Buch immer ein bisschen zu kurz kommt. Dabei sind gerade diese Kampfraumszenen, die sind ja im Prinzip das Herzstück des Romans.
Wigan, vorne Mitte. Du gehst als Erster rein, alleine. Das passiert mit Soldaten, die ihre Pulte benutzen, bevor sie das Recht dazu erworben haben.
Komm schon, Rose.
Schnauze, Dink! Werft ihn rein, sobald sich das Tor öffnet.
Ich bin also ein Ablenkungsmanöver. Ich werde auf die Hauptabteilung ihres Trupps schießen.
Du wirst überhaupt keine Zeit haben, auf irgendwas zu schießen. Schmeiß ihn rein.
Mit den Füßen zuerst, bitte.
Versetzt ihn ein bisschen in Drehung.
Na, sieh mal einer an. Ender hat die Beine angezogen und zwischen ihnen durchgeschossen. Genau wie wir es geübt haben. Und ich glaube, er hat tatsächlich seine zwei feindlichen Soldaten erwischt, bevor sie ihn eingefroren haben.
Dieser kleine Mistkerl.
Wäre es dir jetzt vielleicht recht, wenn wir anderen endlich reingehen und kämpfen?
Tut, was ihr nicht lassen könnt.
Mika-Zug, los geht's!
Ja!
Ja, und da ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage der Welt. In Deutschland sind wir durch die doch noch relativ große Bedeutung des Hörspiels in einem bestimmten Segment auch daran gewöhnt, dass Hörspiele ein bisschen wie Filmton wirkend auch einen großen Anteil an Sounddesign haben, der nicht permanent erklärt wird. Also es ist nicht passiert, dass die Tür erst aufgeht, nachdem ein Charakter gesagt hat, so und jetzt gehe ich raus und verabschiede mich und dann hört man halt die Tür, sondern die Tür geht halt zwischendurch auch mal unerklärt auf und wieder zu, einfach um ja so eine Ambiance zu schaffen, eine Umgebung, ein lebendiges Umfeld, in dem auch etwas passiert, wenn nicht gerade das Mikrofon auf on geschaltet ist. Und das unterscheidet es ein bisschen von der US-Fassung, die sehr viel mehr eigentlich eine Art ja, Lesung mit verteilten Rollen ist, in der auch Geräusche vorkommen, aber nicht so sehr dieses das volle Hörspiel mit allem drum und dran. Das ist wirklich mal interessant, also wirklich mal Enders Game in Deutsch und Englisch mal parallel zu hören. Das ist man hat nicht so oft die Gelegenheit, das gleiche Hörspielskript in zwei verschiedenen Sprachen mit vollständig unterschiedlichem Cast und unterschiedlichen Geräuschen und so umzusetzen. Und wir haben zunächst mal gedacht, wir könnten uns die Arbeit ein bisschen einfach machen, indem wir einfach sagen, wir machen nur ja einfach die deutschen Sprachaufnahmen und nehmen dann das amerikanische Sounddesign und die Musik und machen sozusagen das gleiche Hörspiel in grün. Und als wir die Musik bekamen und die ersten Szenen hörten, war uns klar, nein, wir müssen das Ding komplett nochmal produzieren mit allem, was dazu gehört. Und nur einzelne Musikthemen noch verwenden.
Das war eine weise Entscheidung. Wenn ich mich zurückerinnere, dass das englische Hörspiel und dann das deutsche, wir hatten ja im Vorfeld kurz per Mail darüber gesprochen und habe nochmal Outtakes mir angehört. Ja, guter Job. Also das kam mir etwas lifeless. Das ist ein amerikanischer Stil, aber mir gefällt der Stil der deutschen Fassung eindeutig besser. Wie ich ja schon sagte, die Exposition gefällt mir. Welche Sprecher ihr ausgewählt habt, das war in gewisser Weise lebendig.
Dankeschön. Ja. Es ist natürlich sicherlich auch etwas europäischer von der Machart. Und ich habe erst sehr viel später nochmal darüber nachgedacht und habe gedacht, na, vielleicht liegt es auch daran, dass eine automatische, ich sag's mal so, Selbstzensur stattgefunden hat in den USA, wissend, in welcher Audioqualität das Ganze verbreitet werden würde. Denn wenn ich mir die Audible-Fassung so anhöre, als hochkomprimiertes Audio, da geht schon eine Menge verloren. Ich habe das Hörspiel hier als 320er MP3s liegen und da ist einfach noch mehr Durchzeichnung drin. Und da mag es sein, dass in den USA die gesagt haben, naja, also hier jetzt so richtig mit tiefen Staffelungen von Geräuschen oder so können wir gar nicht arbeiten, denn das wird sowieso rauskomprimiert, das brauchen wir nicht. Hauptsache die Sprache ist gut verständlich. Ist eine Entscheidung, die man so fällen kann. Ist halt nicht die gewesen, die mir Spaß gemacht hätte.
Ja, weil die deutschen Hörer sind ja nun schon einiges gewohnt durch die jahrzehntelange Tradition des Hörspiels, angefangen von den Kassetten bis heute. Deutsches Hörspiel ist echt ein Qualitätsprodukt. Und in den USA, ich kenne viele, viele Hörbücher, wo der Sprecher sich bemüht, die Rollen anders zu sprechen, was auch immer wieder gelingt. Darauf kommen wir immer auch wieder zu sprechen. Aber Hörspiele aus den USA, da habe ich gar nicht so viel Freude dran.
Ja, gerade heute Morgen ging ja ein Blogbeitrag durch den Twitter-Feed von einem amerikanischen Blog. Da wurde postuliert, Hörspiele sind das große Ding in Germany. Ja. Und dann wurde halt auch als Beispiel so eine Live-Aufführung der drei Fragezeichen gebracht, wo halt so ganze Konzerthallen gefüllt werden. Und sowas Vergleichbares scheint es dort nicht zu geben.
Nun gut, ich möchte aber gerne immer wieder darauf hinweisen, weil ich sie selbst mit so viel Begeisterung gehört habe. Ich muss sagen, die National Public Radio Adaptionen von Star Wars sind ganz große, epische Erzählhörspiele, genauso wie wir sie uns vorstellen. Ganz großartig geschriebene Hörspielfassung mit, also diese 6,5 Stunden Fassung des ersten Krieg der Sterne, ist umwerfend gut. Also die können es schon, aber sie haben es verlernt oder verloren.
Es ist vielleicht auch eine Budgetfrage, oder? Wenn ich sehe, dass manche kleinen Hörspielproduktionen in Deutschland trotz des niedrigen Budgets eine ganze Menge da rausholen und wenn jetzt in den USA das nicht so der Fall ist und dann eine große Company ankommt und da mehr Geld reinpfeffert, dass die sich auch auf einer anderen Ebene damit beschäftigen, oder? So. Falsche Einschätzung.
Genau und so tief habe ich mich jetzt mit der gegenwärtigen Hörspielszene in den USA nicht beschäftigt. Ich weiß es nur jetzt konkret von diesem Fall, dass damals George Lucas für, glaube ich, $1 die Rechte an das NPR gegeben hatte und gesagt hat, macht was Gutes draus. Und die das auch dann zusammen versehen mit der Originalmusik und den Effekten und einem wirklich guten Autor als Manuskriptautor machen konnten, haben die natürlich ein gutes Budget gehabt, aber auch nicht übermäßig. Und sie haben dann halt eben teilweise ja auch Originalsprecher der Filme dabei. Also die Star Wars Hörspiele vom National Public Radio kann ich sehr empfehlen, denn die geben dieser Geschichte das Gefühl, ein großer Teil einer Originalgeschichte zu sein, die man durch die man sich richtig gehend beschenkt fühlt und man den Eindruck hat, sie erweitern die Filmwelt richtig gehend. Und das mit den Mitteln des Hörspiels, mit den Originalmitteln des Hörspiels. Das ist nicht einfach nur ein Film erzählt, sondern sind Szenen auf wunderbare Art und Weise akustisch umgesetzt, dass man sie immer wieder genießen kann. Kann ich sehr empfehlen. Gibt's auf CD, kann man kaufen.
Okay. Natürlich die Frage ganz wichtig, was ist dein nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt? Ja, im Moment bin ich noch sehr beschäftigt mit der Produktion natürlich der Marc Brandes Hauptserie, die jetzt Mitte nächsten Jahres auslaufen wird. Und der Weiterproduktion der Raumkadett-Serie, bei der wir im Moment gerade die Folgen 5 und 6 produzieren. Dann sehen werden, ob diese neue Serie ihr Publikum gefunden hat. Das wird mich auch jetzt noch die nächsten Wochen und Monate in Atem halten. Ich bin auch dabei, das eine oder andere Projekt zu eruieren, das ich gerne machen würde für die Zeit danach. Aber da das ungelegte Eier sind, rede ich noch nicht drüber.
Okay. Schade, das wäre unsere letzte Frage gewesen, aber gut, naja.
Okay, nein, wir stellen noch eine. Und zwar, sagen wir mal, du hättest Budget, du hättest Leute, du hättest freie Hand. Was für ein Projekt wäre dein absoluter Traum? Was würdest du gerne mal machen? Auch unabhängig davon, ob es das schon gibt oder nicht. Was ist so das, wo Balthasar sagt, das ist der Punkt, das ist meins?
Och, da gibt es so einige. Ich glaube jetzt, eines davon kann ich gerne sofort erzählen. Es ist gerade produziert worden und läuft gerade heute auch wieder eine Episode. Die unendliche Geschichte hätte ich sehr gerne als Hörspiel gemacht. Das ist ein ganz großartiges Buch und eignet sich auch ganz wunderbar für die Verhörspielung. Ja, natürlich, es gibt bereits eine Fassung von 1981 vom Bayerischen Rundfunk, soweit ich weiß. Und es gibt halt eben jetzt die WDR-Fassung von 2014, die 5 Stunden lang sein wird oder sogar noch mehr. Und die jede für sich auch ganz hervorragende Eigenschaften und Szenen haben. Hätte mir auch Spaß gemacht, sie einfach auch selbst zu entwickeln, da das Hörspielbuch zu schreiben und dann Regie zu führen. Das wäre schon ein Traum gewesen. Ein weiteres Projekt, da bin ich noch dran. Wie gesagt, da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, deswegen rede ich nicht drüber, aber es ist ein sehr, sehr großes Science-Fiction-Franchise, das ich finde ganz, ganz dringend mal in Hörspielform umgesetzt werden muss, bisher nie umgesetzt wurde, jedenfalls nicht im Deutschen. Und ich würde es verdammt gerne machen, aber da an der Stelle sind mir die Lippen versiegelt, solange ich nicht weiß, dass es definitiv ins Wasser fällt und unmöglich ist oder es definitiv passieren wird. Werde ich darüber auch in der Öffentlichkeit nichts sagen. Bitte ich um Verständnis an der Stelle. Und wenn
Klar.
ich sagen würde, was könnte mir noch Spaß machen? Also ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, Game of Thrones. Aber das wäre auch sehr episch und sicherlich nicht leicht. Es könnte auch gut sein, dass ich dann, wenn ich konkret dran säße und sage so, und jetzt musst du es schreiben, dass ich dann sage, nee, lassen wir das lieber. Das ist in der Buch- und Filmadaption gut aufgehoben, aber bloß nicht als Hörspiel. Das würde ja nie wieder aufhören. Ist sicherlich ein berechtigter Einwand. Aber ich könnte mir auch eigentlich sehr schön vorstellen, mal so einen großen Klassiker zu machen. Also ich weiß nicht, einen Dostojewski umzusetzen oder ja, oder mal Karl May Winnetou komplett neu aufzunehmen, mal wirklich eine literarisch getreue Umsetzung zu machen dieser Geschichte. Gab lange keine guten Wildwest-Geschichten mehr in dieser Richtung, die nicht sozusagen sehr cartoonhaft waren. Also dort mal so diese bisschen Western-Romantik, nicht ironisch gebrochen, sondern tatsächlich eben als große Abenteuergeschichte neu hörbar zu machen, das würde mir schon Spaß machen. Also gibt es sicherlich einige. Wenn jemand gute Vorschläge hat, ich höre mir gern alles an.
Jules Verne verdient eine neue Auflage.
Absolut, 20.000 Meilen oder so.
Ja, unbedingt.
Ja.
Obwohl Horst, damals im Europa-Hörspiel, Horst Frank als Kapitän Nemo, das war schon auch ein Fest.
Ja, absolut. Ich meine, wenn man Horst Frank hat, ne, also dann ist man per se beschenkt.
Ich stelle mir gerade Udo Schenk als Kapitän Nemo vor.
Das würde auch funktionieren.
Das wäre, also, da haben wir doch was.
Ja.
Okay, Balthasar, vielen Dank, dass du unsere Fragen so ausführlich beantwortet hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir würden uns freuen, wenn wir bei Gelegenheit mal eine weitere Sendung mit dir machen können. Das war wirklich sehr, sehr toll, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, es wird auf jeden Fall was Neues geben von dir. Auch darauf sind wir gespannt. Das große Geheimnis. Ja, schauen wir
Wir
mal.
drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen unbedingt. Und ja, verbleiben erstmal für heute mit der Sendung Sigma 2 Foxtrot, dem Interview mit Balthasar. Und ich möchte mich verabschieden und mich nochmal bedanken bei unserem Gast. Vielen Dank. Und das war's von mir
Gern
erstmal. Bis
geschehen.
zum
Also hat
nächsten
mir
Mal.
Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Das war ein fantastischer Mittag.
Cool.
Bis zum nächsten Mal.
Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.